Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Düstere Aussichten. Die Klimaziele werden in den nächsten Jahren nicht erreicht. Wirtschaftsminister Habeck hat einen Plan vorgelegt, wie es zumindest mittelfristig gelingen soll. Dazu gleich Reaktionen. Düster sieht es ansonsten auch für die Weltwirtschaft aus. Neben der Klimakrise gehört auch die soziale Ungleichheit zu den großen Risiken, so die Einschätzung des Weltwirtschaftsforums. Und auch in deutschen Krankenhäusern ist die Lage alles andere als rosig. Über die Hintergründe berichten wir ebenfalls in den nächsten 25 Minuten. Ich bin Katharina Peetz. Eigentlich ist ziemlich klar, wie die Maßnahmen aussehen müssen, damit Deutschland seine Klimaziele erreicht. Mehr erneuerbare Energien, weniger CO2-Emissionen. Doch an der Umsetzung dieser Maßnahmen hakt es bislang gewaltig. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat deshalb zum Beginn seiner Amtszeit erstmal eine Bilanz gezogen. Fazit: Deutschland müsse deutlich an Tempo aufnehmen, um seine Klimaschutzziele bis 2030 zu erreichen. Doch was heißt das konkret? Und reichen die Pläne des Wirtschaftsministeriums aus? Jörg Münchenberg mit Details und Reaktionen zum angekündigten Klimaschutzprogramm.
Mit einer ernüchternden Bilanz hat Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen heute die Herausforderungen für die künftige Klimapolitik skizziert. Denn Deutschland wird auch unter der Ampelkoalition die selbstgesteckten CO2-Reduktionsziele erst einmal deutlich verfehlen. So sei etwa 2021 mit einem Anstieg der Emissionen um 4% zu rechnen, nachdem es noch im Corona-Jahr 2020 durch Sondereffekte gelungen war, das 40% Minderungsziel zu erreichen.
Wir starten nicht auf der Ziellinie, sondern mit einem gehörigen Rückstand. Wir müssen jetzt in den nächsten Jahren effizienter und schneller werden. Das Tempo und die Konsequenz müssen zunehmen. Im Prinzip kann man über den groben Daumen sagen, wir müssen dreimal besser sein in allen Bereichen.
Deutschland hat sich vorgenommen, bis 2030 den Ausstoß von Treibhausgasen um 65% im Vergleich zu 1990 zu reduzieren. 2045 soll dann die Klimaneutralität erreicht werden. Eine gigantische Aufgabe, so der Wirtschaftsminister heute, was auch folgender Vergleich auf der Zeitachse bei den bisherigen und künftigen CO2-Einsparungen verdeutlicht.
Also 30 Jahre gut 40%, 8 Jahre, um dann das Doppelte nochmal zu machen. Dabei sind bisher in den Berechnungen die steigenden Strombedarfe nicht eingepreist worden.
Denn für die Klimawende wird deutlich mehr Strom benötigt. Für die Wasserstofferzeugung, den geplanten Ausbau der Wärmepumpen und auch der E-Mobilität. Die Ampelkoalition will deshalb den Ausbau der erneuerbaren Energien massiv vorantreiben, auf 80% bis 2030 und deshalb auch das Tempo merklich erhöhen. Weshalb schon um Ostern herum ein erstes Maßnahmenpaket aufgelegt und noch bis zur Sommerpause parlamentarisch verabschiedet werden soll. Ein zweites Maßnahmenpaket könnte dann noch in der zweiten Jahreshälfte beschlossen werden, so der Wirtschaftsminister.
Das ist die Neuaufstellung des EEG. Noch dann im Osterpaket. Wir werden zweitens ein Solarbeschleunigungspaket auf den Weg bringen, sodass Dinge wie großzügigere Nutzung von Mieterstrom, aber auch die Solarpflicht, neue Flächen für Freiflächen-PV und bessere Fördersätze dort vereinbart werden. Wir werden drittens dann die Maßnahmen ergreifen, die genehmigte Flächen für Windkraftanlagen hoffentlich schneller zu einer Bebauung führen können.
Streit ist dabei vorprogrammiert, gerade beim geplanten Ausbau der Windenergie. Zumal der Minister vorab angekündigt hatte, die strengen wie umstrittenen Abstandsregeln in Bayern zwischen Wohnhäusern und Windkraftanlagen kippen zu wollen, was bei der bayerischen Landesregierung umgehend für scharfe Kritik gesorgt hat. Insgesamt aber fielen die Reaktionen eher positiv aus. Auf die anspruchsvollen Reduktionsziele der letzten Bundesregierung folgten jetzt auch anspruchsvolle Maßnahmen, so das Umweltbundesamt. Beim Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland hieß es dagegen, die Maßnahmen reichten insgesamt noch nicht aus. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft wiederum meinte, die Schwerpunkte würden richtig gesetzt und Lob kam selbst von einigen Wirtschaftsverbänden, verbunden jedoch auch mit der Forderung, Unternehmen von staatlichen Energieabgaben weiter zu entlasten.
Jörg Münchenberg mit Reaktionen zum Klimaschutzprogramm, das Wirtschaftsminister Robert Habeck vorgestellt hat. Und wir bleiben beim Klimawandel. Der gehört nämlich zu den größten Risiken für den Fortbestand der Menschheit. Darauf können sich die meisten Experten einigen. Das Weltwirtschaftsforum hat das aber auch noch einmal in seinem jährlichen Risikobericht festgehalten. Daneben stellt unter anderem die wachsende soziale Ungleichheit eine große Bedrohung dar. Gleichzeitig geht die Weltbank davon aus, dass unter anderem die Pandemie das Weltwirtschaftswachstum weiter ausbremsen wird. Ein Überblick zur Weltwirtschaftslage von Mischa Erhardt.
Pandemie, Klimakrise und zunehmende soziale Spaltung, das sind die Risiken, die den Befragten für den Bericht auf die Stimmung schlagen.
First off, it's very clear that this confluence of all of the factors that have come together are leading to a fairly pessimistic outlook,
sagt die Direktorin des Weltwirtschaftsforums Sadia Zahidi. Sie hat mit ihrem Team für den neuen Bericht über globale Risiken 1000 Führungspersönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft befragt. 84% sehen die Perspektiven für die Welt pessimistisch. Nur 4% sind optimistisch für die nächste Zukunft eingestellt.
Less than 4% were optimistic about the outlook for the world.
Als größte Risiken identifiziert der Bericht vor allem zwei Entwicklungen. Zum einen die während der Pandemie zunehmenden sozialen Gräben innerhalb der meisten Länder, aber auch auf globaler Ebene zwischen reichen und armen Nationen. Zum anderen die Klimakrise.
Our planet is on fire and we have to deal with it.
Der Planet steht in Flammen, so der Präsident des Weltwirtschaftsforums Börje Brende. Dabei bestehe zum einen das Risiko darin, die Pariser Klimaziele nicht ehrgeizig genug umzusetzen. Zum anderen hätte es dramatische Folgen, wenn das 1,5-Grad-Ziel verfehlt wird. Es drohen vermehrt Extremwetterlagen und Katastrophen wie etwa Hochwasser, Waldbrände oder Dürreperioden. Um diese Risiken in den Griff zu bekommen, brauche es internationale Zusammenarbeit.
Global challenges needs global solutions. And are those solutions going to be developed in this fractured world?
Doch müssten diese globalen Lösungen in einer zerrissenen Welt entwickelt werden, so Börje Brende. Zu den 10 größten Risiken zählen die Befragten auch den Verlust der Artenvielfalt, Ressourcenknappheit, Schuldenkrisen, geostrategische oder wirtschaftliche Konfrontationen und Migration. Zu den 5 größten Sorgen und Risiken für die kommenden 2 Jahre zählen hingegen vor allem die Erosion des sozialen Zusammenhaltes und die Befürchtung, dass Menschen vermehrt in Lebens- und Existenzkrisen rutschen könnten. So hätten auch psychische Probleme im Zuge der Pandemie deutlich zugenommen. Sadia Zahidi. Psychische Krisen waren einer von 5 Bereichen, die sich in den vergangenen 2 Jahren verschlechtert haben. 53 Millionen Depressionen gab es aufgrund der Pandemie zusätzlich. Damit müssen Regierungen kurzfristig umgehen, zusätzlich zum großen Thema der grünen Transformation, die gestemmt werden muss. Kurzfristig allerdings kommen noch weitere, und zwar wirtschaftliche Sorgen hinzu. So sieht die Weltbank an ihrem am Nachmittag veröffentlichten ökonomischen Ausblick nach einer starken Erholung im vergangenen Jahr Gegenwind aufkommen. Wegen neuer Virusvarianten wie Omikron, steigender Inflation, hoher Verschuldung und Einkommensungleichheit sieht die Weltbank Risiken vor allem für die wirtschaftliche Erholung in ärmeren und Schwellenländern. Das weltweite Wachstum werde von 5,5% im vergangenen Jahr auf 4,1% in diesem und 3,2% im kommenden Jahr zurückgehen.
Mischa Erhardt mit Einschätzungen des Weltwirtschaftsforums und der Weltbank zur Weltwirtschaftslage. Auch der neue Bundesbankpräsident Joachim Nagel hat Sorgen, und zwar vor allem wegen der gestiegenen Teuerungsraten. Der mittelfristige Preisausblick sei außergewöhnlich unsicher, sagte Nagel bei seiner offiziellen Amtsübernahme. Nach 10 Jahren im Amt hatte Jens Weidmann an den Volkswirt Nagel übergeben. Nagel arbeitete zuletzt bei der Bank für internationalen Zahlungsausgleich und war zuvor bei der staatlichen Förderbank KfW. Um sich auf diesen Job vorzubereiten, hatte er 2017 einige Wochen lang bei einer indigenen Familie im südamerikanischen Regenwald gelebt. Ob er von seinen Erfahrungen dort auch etwas für seinen neuen Posten als Bundesbankpräsident mitnehmen konnte? Brigitte Scholtes über Joachim Nagels Amtsantritt.
Die exotischen Gefilde hat der neue Bundesbankpräsident hinter sich gelassen. Es fühle sich ein bisschen wie eine Heimkehr an, sagte Joachim Nagel. Eine Heimkehr zur Bundesbank, doch mit großen Herausforderungen. Denn die Erwartungen an den neuen, aber eben mit der Bundesbank wohlvertrauten Ökonomen sind groß, zumal in einer Zeit, in der die Inflation im Euroraum weit über den von der Europäischen Zentralbank angestrebten 2% liegt. Im Dezember lag die ja sogar bei 5%. Die hohen Raten seien sicher auch auf Sondereffekte zurückzuführen, sagte Nagel. Aber eben nicht nur. Der mittelfristige Preisausblick sei außergewöhnlich unsicher.
Allerdings sehe ich derzeit eher die Gefahr, dass die Inflationsrate länger erhöht bleiben könnte als gegenwärtig erwartet. Auf alle Fälle muss die Geldpolitik auf der Hut sein.
Damit machte er schnell deutlich, dass mit ihm ein Kurswechsel nicht wahrscheinlich ist. Auch EZB-Präsidentin Christine Lagarde nutzte die Gelegenheit zu versichern, die EZB verstehe, dass viele Menschen sich wegen der steigenden Preise Sorgen machten. Diese Sorgen nehme sie sehr ernst. Die EZB halte unerschütterlich an ihrem Preisstabilitätsziel fest.
We understand that rising prices are a concern for all people. And we take that concern not lightly, we take it very seriously. And people can trust that our commitment to price stability is unwavering.
Zuletzt hatte Nagels Vorgänger Jens Weidmann innerhalb der EZB immer wieder vor den Risiken einer zu lockeren Geldpolitik gemahnt. Lagarde aber verabschiedete sich mit warmen Worten von Weidmann.
We say, I say, you say, goodbye to a dear friend.
Der sagte heute an die EZB-Präsidentin und ihren Vorgänger Mario Draghi gewandt:
Liebe Christine, deinem Vorgänger und vor allem auch dir möchte ich dafür danken, dass diese Diskussion in einer lösungsorientierten, offenen und konstruktiven Atmosphäre stattfanden und übrigens vielfach in gemeinsame Entscheidungen mündeten, was oft in der Öffentlichkeit übersehen wird.
Bundesfinanzminister Christian Lindner kam mit dem Versprechen nach Frankfurt vom kommenden Jahr an, die Staatsverschuldung wieder zurückzuführen. Und er wisse, dass Joachim Nagel in der Stabilitätstradition der Bundesbank stehe.
Ihre fachliche und politische Unabhängigkeit ist manchmal unbequem, aber sie ist unverzichtbar. Davon als Präsident ausgiebig Gebrauch zu machen, lieber Herr Nagel, dazu möchte ich Sie heute ermuntern.
Das ließ sich der nicht zweimal sagen, denn Kritik gehöre zur Jobbeschreibung des Bundesbankpräsidenten dazu.
Lieber Herr Bundesfinanzminister, sehen Sie mir also nach, wenn ich ab und an das ein oder andere Ihnen vielleicht dann auf den Weg geben werde.
Der neue Bundesbankpräsident Joachim Nagel im Beitrag von Brigitte Scholtes. Die Inflation ist natürlich kein allein deutsches Sorgenkind. Die Europäische Zentralbank hält trotzdem an ihrer Niedrigzinspolitik fest. Währenddessen haben einige europäische Länder die Leitzinsen bereits angehoben, um die Inflation abzumildern. Vor wenigen Tagen hat die polnische Notenbank bereits zum 4. Mal in Folge die Zinsen erhöht auf nun 2,25%. Nun legt die polnische Regierung nach und plant unter anderem eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel. David Zajonc über die weiteren Maßnahmen.
Die polnische Regierung spricht von einem Schutzschild gegen die Inflation. Die Mehrwertsteuer auf Sprit beispielsweise soll ab Februar von 23% auf 8% sinken. Das Ziel der Regierung ist es, den Spritpreis auf 5 Zloty, also auf etwa 1,10 Euro zu drücken. Damit wäre der Liter rund ein Drittel günstiger als in Deutschland, was den Tanktourismus in der deutsch-polnischen Grenzregion weiter zunehmen lassen dürfte. Die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel, auf Dünger und auf Gas soll vorübergehend sogar komplett wegfallen, also auf 0% sinken. Auch für Strom und Heizen werden die Polen nach den Plänen weniger Mehrwertsteuer zahlen. Mit den Maßnahmen will die polnische Regierung gegen die stark steigenden Preise im Land vorgehen. Die Inflationsrate in Polen lag im Dezember bei 8,6% im Vergleich zum Vorjahr und damit deutlich höher als in Deutschland. Die polnische Zentralbank hat inzwischen schon mehrfach die Leitzinsen erhöht, wenn auch nach Ansicht von Kritikern nicht entschlossen genug. Die Steuersenkungen gelten ab Februar vorübergehend für ein halbes Jahr und sollen damit Ende Juli auslaufen.
David Zajonc über die Pläne der polnischen Regierung zur Abfederung der gestiegenen Verbraucherpreise. Die anziehende Inflation schlägt in vielen Unternehmen und Privathaushalten auf die Stimmung. Hinzu kommen dann durch die Pandemie gestörte Lieferketten, Geschäftsschließungen, Jobverluste oder Kurzarbeit. Trotzdem gibt es Branchen, die sich schnell vom Einbruch durch die Pandemie erholt haben oder sogar von ihr profitieren. Die Digitalbranche gehört zum Beispiel dazu. Der Branchenverband Bitkom blickt entsprechend auch optimistisch auf das neue Jahr. Über den Konjunkturausblick und die Erwartungen der Branche an die neue Bundesregierung berichtet Anja Dobrodinsky.
Der deutsche Markt für IT, Telekommunikation und Unterhaltungselektronik wird in diesem Jahr wohl um 3,6% auf 185 Milliarden Euro wachsen, schätzt Bitkom. Im vergangenen Jahr war das Plus noch stärker. Einen Einbruch aufgrund der Pandemie gab es kaum, erinnert sich Bitkom-Präsident Achim Berg.
Anfang 2020 ist sowohl die Erwartung als auch die Geschäftslage kurzfristig ins Negative gerutscht. Das hat sich aber sehr, sehr schnell wieder verbessert und die Zahlen sind nahezu auf Vorkrisenniveau jetzt.
Insgesamt hat Corona das Geschäft beflügelt. Besonders stark wächst der Markt für Hard- und Software. Bei der Software gibt es diesen Trend schon seit Jahren. Die Hardware erfährt 2021 und 2022 einen extra Schub durch die Pandemie.
Weil natürlich durch das Thema Homeoffice sehr viel mehr Hardware benötigt wurde. Von daher ist die Wachstumszahl hoch. Wir gehen davon aus, dass sich das nach der Pandemie zwar noch positiv hält, aber diese hohen Zahlen von 8% und 6% werden natürlich nicht mehr gehalten werden.
Auch die Umsätze im Bereich Telekommunikation steigen, allerdings nur moderat und vor allem bei den Dienstleistungen. Smartphones werden in diesem Jahr hingegen weniger verkauft, der Markt ist gesättigt.
Die Unterschiede zwischen den jetzt aktuellen Modellen und die auch rauskommen, sind sehr gering und es fehlt der nächste Innovationsschritt. Wenn der kommen wird, niemand weiß es genau wann, wenn der kommen wird, wird man mit Sicherheit auch wieder Wachstumszahlen sehen.
Im Bereich der Unterhaltungselektronik gibt es sogar insgesamt ein Minus. Vor allem die Umsätze mit Fernsehgeräten sinken. 2020 deckten sich viele Verbraucher mit einem neuen Gerät ein und brauchen nun nicht schon wieder eins. Bei den Spielkonsolen hingegen wuchs der Markt zweimal in Folge um 40%. Und das trotz der Lieferengpässe wegen des Chipmangels. Der lässt die Unternehmen erfinderisch werden, stellt Bitkom-Präsident Achim Berg fest.
Ein großer Maschinenhersteller hat in den letzten Monaten verstärkt neue Kühlschränke gekauft und daraus die Chips ausgebaut, um die hochwertigen Maschinen im Prinzip damit auszustatten und auszuliefern.
Bis zum Ende des Jahres werden die Unternehmen der Digitalwirtschaft wohl knapp 40.000 neue Jobs schaffen. Ohne den starken Fachkräftemangel könnten es noch deutlich mehr sein. Von der neuen Bundesregierung fordert die Branche die schnelle Einführung einer ID-Wallet, also einer digitalen Brieftasche.
Wenn ich die zur Verfügung stelle, kann ich meinen Führerschein auf mein Handy laden, kann genauso gut Behördengänge verhindern, kann mich im Prinzip online in viele Dinge einwählen und kann auch vor allem nachweisen, dass ich bin.
Bis Ende des Jahres sollte es die digitale Brieftasche für alle EU-Bürger geben, fordert Achim Berg vom Digitalverband Bitkom.
Über den Konjunkturausblick und die Erwartungen der digitalen Branche an die neue Bundesregierung war das ein Beitrag. Vieles geht auch digital, wenn es sein muss. Das ist eine Erkenntnis der Pandemie. Eine andere: Das deutsche Gesundheitssystem ist für solch eine Belastung nicht ausreichend gerüstet. Der Personalmangel war schon vor Corona für viele Krankenhäuser ein großes Problem. Das hat sich durch die Pandemie zusätzlich verschärft. Doch auch der Zwang zum wirtschaftlichen Arbeiten führte dazu, dass viele Krankenhäuser neben gesundheitlichen Gesichtspunkten auch andere Aspekte berücksichtigen mussten. Und der wirtschaftliche Druck ist weiterhin hoch. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat in ihrer Jahresauftakt-Pressekonferenz die wichtigsten Erwartungen und Forderungen an die Politik vorgestellt. Christina Fehmobus hat sie sich angehört.
Operationen werden verschoben, mehr Betten als sonst müssen für Notfälle freigehalten werden, Patientinnen und Patienten verzichten aus Angst vor einer Corona-Infektion auf eine Behandlung. Die Pandemie hat die knapp 2000 Kliniken in Deutschland wirtschaftlich schwer getroffen. Etwa 60% der Krankenhäuser rechnen laut einer Studie für das vergangene Jahr mit Verlusten. Das bestätigt auch Gerald Gass, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, DKG.
Die Kliniken arbeiten wirklich seit März 2020. In einer Art Ausnahmezustand. Und das führt dann eben dazu, dass wir uns tatsächlich auch mit der Frage sehr intensiv auseinandersetzen, wie kommen wir wieder in eine normale Situation zurück, wenn hoffentlich dann im Sommer oder im Verlauf dieses Jahres die Pandemie zu Ende ist.
Ein Ende ist aktuell aber nicht in Sicht. Die Zahl der Corona-Infektionen steigt aufgrund der Omikron-Variante rasant an. Die Krankenhäuser rechnen insgesamt wieder mit mehr Fällen, die stationär behandelt werden müssen. Mehr Unterstützung für die Kliniken, fordert Gas von der Politik. Politik. Die meisten Krankenhäuser hätten keine finanziellen Reserven mehr, um weitere Verluste ausgleichen zu können. Der Bund hilft zwar mit einem Rettungsschirm, der reicht nach Ansicht des Dachverbandschefs aber nicht aus. Seine Forderungen, Kliniken sollen in der aktuellen Lage Defizite vollständig ausgeglichen bekommen. Und die Beschäftigten im medizinischen Bereich bräuchten Entlastung, um sich auf die wesentliche Arbeit konzentrieren zu können. Zum Beispiel mit einem Bürokratie-Lockdown, sprich alles, was an Dokumentation medizinisch nicht notwendig sei, müsse in den kommenden Monaten wegfallen. Ein Reizthema für den Interessensverband der Kliniken ist auch der von der Bundesregierung geplante Pflegebonus. Nicht nur besonders belastete Pflegekräfte, sondern alle in dem Bereich Beschäftigten sollten davon profitieren.
Was wir wirklich strikt ablehnen, ist die Differenzierung der Pflegekräfte in wertvollere und weniger wertvolle Beschäftigte. Wir spalten die Belegschaft und werten einen Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab, die wir dringend brauchen und die auch im ganzen Verlauf der Pandemie ihre volle Leistungsfähigkeit, ihr Engagement unter Beweis gestellt haben.
Bessere Arbeitsbedingungen, berufliche Perspektiven und familienfreundliche Rahmenbedingungen, all das braucht es laut GAS, um junge Menschen auch langfristig für die Arbeit im Krankenhaus zu gewinnen. 8.000 Arbeitsplätze konnten auf den Intensivstationen im vergangenen Jahr nicht besetzt werden. Vor 5 Jahren waren es noch lediglich etwa 3.100.
Christina Femobus über Erwartungen und Forderungen der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Der Impfstoffhersteller BioNTech rechnet auch in diesem Jahr mit hohen Umsätzen. Außerdem hat das Mainzer Biotechnologieunternehmen nach eigenen Angaben ein Frühwarnsystem vor möglichen neuen Virusvarianten entwickelt. Jutta Kaiser mit den Einzelheiten.
Wie BioNTech mitteilt, geht es um eine neue Berechnungsmethode, die künstliche Intelligenz nutzt. Sie werte weltweit verfügbare Daten aus, von positiven Corona-PCR-Tests, die genetisch analysiert wurden. Dabei erkenne sie mögliche Hochrisikovarianten innerhalb eines Tages. Den Angaben zufolge ist das Frühwarnsystem bereits mit Erfolg getestet worden. Es habe Virusvarianten, die später von der Weltgesundheitsorganisation WHO als solche eingestuft wurden, im Durchschnitt bereits 2 Monate früher erkannt. Darunter auch die ansteckende Omikron-Variante. Die Trefferquote des Systems liege bei mehr als 90%. BioNTech-Gründer Shahin sagte, das System könne helfen, schneller gegen bedenkliche Virusvarianten vorzugehen. Auch zu seinem Covid-19-Impfstoff gab der BioNTech-Chef Neuigkeiten bekannt. Möglicherweise wird schon im März ein überarbeiteter Impfstoff auf den Markt gebracht werden, der an die Omikron-Variante des Coronavirus angepasst ist. Für dieses Jahr rechnet Shahin mit Umsätzen von bis zu 17 Milliarden Euro. Das wäre ungefähr so viel wie im vergangenen Jahr. BioNTech will 2022 insgesamt bis zu 4 Milliarden Impfdosen herstellen.
Der Bericht von Jutta Kaiser. Und damit leiten wir über zum Handelstag an der Börse mit unserem Börsenreporter Sameh Ibrahim. Herr Ibrahim, wie hat der Aktienkurs von BioNTech auf die Umsatzerwartungen reagiert?
Naja, Begeisterung sieht anders aus. Zuletzt ist diese Aktie aber auch wirklich gut gelaufen. Heute mal ein Minus von gut 2%, kann sie durchaus vertragen. Die Umsatzprognose entspricht ja ungefähr dem, was da vorher schon gesagt wurde. Aber BioNTech möchte sich eben auch an verschiedenen Unternehmen beteiligen, um sich für die Zukunft aufzustellen. Das kostet immer Geld und das finden Anleger nicht so schön.
Der DAX hat sich heute etwas erholt. Woran liegt das?
Ja, das ist hier die klassische Gegenreaktion. 3 Tage Kursverluste in Folge. Das muss man auch erstmal wegstecken. Und greifen Anleger jetzt zu, wenn sich die Kurse eben so verbilligt haben. Der DAX jetzt aktuell 1% im Plus bei 15.920 Punkten. Etwa Anleger sind da heute so ein bisschen hin und her gerissen. Es gibt ja einen Termin in Washington, auf den alles genau schaut. Jerome Powell steht vor dem Kongress und erklärt, wie er die Lage der Wirtschaft und der Finanzmärkte sieht. Und da gab es ein paar Aussagen, die natürlich auch die Anleger hin und her reißen. Also er hat zum Beispiel gesagt, man werde bei der Fed alle Instrumente gegen die Inflation nutzen. Das kommt natürlich nicht so gut an. Das heißt schon wieder Zinserhöhung. Das ist ja am Markt nicht so sehr gerne gesehen. Die Reduzierung der Bilanz im Laufe des Jahres, das ist etwas besser. Dann die Zinssenkungen, die er angekündigt hat, falls nötig, um die Wirtschaft zu stimulieren. Das wiederum freut einen natürlich am Aktienmarkt. Aber er hat gleichzeitig gesagt, der Arbeitsmarkt in den USA erholt sich sensationell gut. Also was soll man daraus machen. Der Dow Jones beispielsweise, während sich der DAX während der Powell-Rede etwas gefangen hat, der Dow Jones ist 0,5% ins Minus gegangen.
Für ziemliches Aufsehen gesorgt hat heute der US-Hedgefonds Cerberus. Der hat seinen Anteil an deutschen Großbanken deutlich reduziert. Mit welchen Auswirkungen?
Da gab es am Morgen einen kleinen Schrecken. Die Nachricht kam ja dann gestern Abend. Die Aktien der Deutschen Bank und der Commerzbank kräftig unter Druck. Die Deutsche Bank hat sich sehr gefangen. Der Aktienkurs ist jetzt inzwischen unverändert. Die Commerzbank gut 3% im Minus. Es ist wohl nicht ganz so heftig, wie man zuerst gedacht hat.
Und zum Schluss noch der Blick auf Euro-Anleihen und Gold.
Ja, da relativ wenig Bewegung. Der Referenzkurs der EZB bei einem Dollar 13,36. Leicht gestiegen der Eurokurs gegen den Dollar. Die Umlaufrendite bei minus 0,18%. Und der Goldpreis leicht im Plus bei 1.812 Dollar je Feinunze.
Sagt unser Börsenreporter Samir Ibrahim. Vielen Dank. Hier geht es gleich weiter mit Kultur heute und meiner Kollegin Susanne Lurwig. Mein Name ist Katharina Peetz. Danke fürs Zuhören. Tschüss.